Bevor diese Serie losgeht, noch ein paar Worte in eigener Sache. Die Gespräche dafür sowie die Produktion haben zum größten Teil in den Wochen vor dem furchtbaren Amoklauf am Borg-Dreier-Schützengasse am 10. Juni 2025 in Graz stattgefunden. Und lange haben wir überlegt, ob wir unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Zeit der Trauer und der oft überwältigenden Nachrichten derzeit noch mehr Berichterstattung zu dem Thema zumuten wollen oder diese Serie absagen oder zumindest verschieben sollten. Wir haben uns schließlich dafür entschieden, einerseits, weil der zeitliche Abstand, andere Perspektiven auf die Ereignisse von damals bietet, aus denen wir lernen können, aber auch, weil es ein prägendes Ereignis für die Stadt war und wir die Erinnerungen an die Opfer 10 Jahre danach und an die Bewältigung des kollektiven Traumas hochhalten möchten. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Am 20. Juni jährt sich ein Verbrechen, das die Stadt Graz in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Es geht um die Amokfahrt von 2015. In einer dreiteiligen Sonderausgabe des Podcasts werfen wir 10 Jahre danach einen Blick auf die Ereignisse von damals. Wir sprechen über die Fassungslosigkeit und den Schock der Stadt, über die schwierige und langwierige juristische Aufarbeitung, über die Psychologie hinter solchen Taten, aber auch über die Heilung der Wunden und Momente der Hoffnung und Zuversicht. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host von Delikt und für die heutige erste Folge habe ich hier 2 Menschen zu Gast, die unmittelbare Zeugen der Tat waren und sich selbst gerade noch in Sicherheit bringen konnten. Die beiden haben aber auch eine jahrzehntelange besondere Verbindung zur Stadt Graz. Zum einen begrüße ich Siegfried Nagel. Sie waren 18 Jahre lang Bürgermeister von 2003 bis 2021. Grüß Gott und schön, dass Sie heute bei uns sind.
Grüß Gott und danke für die Einladung.
Ja, und dann begrüße ich meinen Kollegen und guten Freund Bernd Hecke, der als Journalist bei der Kleinen Zeitung seit Jahrzehnten über das Steirische und vor allem über das Grazer Zeitgeschehen berichtet. Hallo.
Hallo.
Ein Stich ins Herz der Stadt, das war damals auf der Titelseite der Kleinen Zeitung am Tag danach zu lesen. Und darin wurde auch der Ablauf der Amokfahrt nachgezeichnet. Und zum Beginn der Folge, bevor wir jetzt dann zum Gespräch kommen, hätte ich gesagt, wir schauen uns kurz die Chronologie von damals an. Die Amokfahrt durch die Landeshauptstadt. Nicht mehr als 10 Minuten lang dauerte die Wahnsinnstat des 26-jährigen Allen R. aus Karlsdorf. Die Schreckensbilanz, 3 Menschen starben, darunter ein 4-jähriger Bub. 34 Menschen wurden teils schwer verletzt. Um das Leben von 6 Opfern kämpften die Ärzte gestern noch. Und die Seite damals zeigt einen Stadtplan, wo diese Route nachgezeichnet ist. Und der erste Ort, der Ort des ersten Zusammenstoßes, war in der Zweigelgasse, Station 1. Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel wird zu Beginn Augenzeuge der Amokfahrt in der Zweigelgasse. Gegen 12.15 Uhr sieht er, wie der 26-jährige Täter ein Paar auf dem Gehsteig auf Höhe Lagergasse rammt. Der Mann, 28, wird getötet. Augartenbrücke. Der Amokfahrer nimmt Nagel ins Visier. Der Stadtchef kann mit seiner Vespa ausweichen. Dann rast der als gewaltbereit amtsbekannte Mann weiter über die Augartenbrücke, wo es zu einer weiteren Kollision kommt. Vor einem Lebensmittelgeschäft in der Grazbachgasse hält Allen R. plötzlich an, springt aus seinem grünen Geländewagen und attackiert ein Paar mit einem Messer. Der Mann bricht schwer verletzt zusammen. 4. Grazbachgasse. Nach der Messerattacke steigt der Täter wieder ein und fährt weiter. Auf Höhe der Schönergasse erwischt und verletzt er 2 Radfahrer. Jetzt wird dem Roten Kreuz aufgrund der Notrufe klar, dass es sich um eine Amokfahrt handeln dürfte. 5. Schlögelgasse. Der 26-Jährige rast weiter über den Dietrichsteinplatz und rammt in der Schlögelgasse erneut einen Radfahrer. Bei den Rettungskräften wird inzwischen aufgrund der vielen Notrufe Großalarm ausgelöst. 6. Herrengasse. Allen R. nimmt Kurs auf die Herrengasse, fährt laut Augenzeugen absichtlich auf die Menschen vor seiner Motorhaube zu. Vor der Stadtpfarrkirche tötet er einen 4-jährigen Buben und eine 25-jährige Frau. 7. Herrengasse. Danach rast er mit Tempo 70 auf den Hauptplatz zu. Menschen retten sich in Geschäftsportale. Er kracht in einen Gastgarten, wo er 8 Menschen verletzt. Ein Mann gerät unter das Auto und bleibt auf dem Hauptplatz schwer verletzt liegen. 8 Hauptplatz. Auf dem Hauptplatz macht er vor der Murgasse eine Vollbremsung, biegt links ein in Richtung Schmidtgasse. Bei der Albrechtgasse kracht es ein weiteres Mal. Später liegen hier die ersten Blumen vor einem völlig zerstörten Fahrrad. 9. Schließlich stoppt der Vater zweier kleiner Buben sein völlig ramponiertes Auto vor der Polizeiinspektion Schmidtgasse, geht hinein und sagt, es hat eine Messerstecherei gegeben, ich will mich stellen. Herr Nagel, das waren eben diese, ich glaube, es waren etwas mehr als 6 Minuten, die jeden Grazer wirklich ja, noch in Erinnerung sind wahrscheinlich. Sie waren da mit ihrer Vespa unterwegs und sind dem Täter gleich zu Beginn, wie wir gerade gehört haben, dieser Amokfahrt begegnet. Sie wurden Zeuge, wie dieses Paar von ihm gerammt wurde. Ein 28-Jähriger kam ums Leben und anschließend waren sie selbst im Visier von ihm. Wann war Ihnen klar, dass es sich hier nicht um einen Unfall handelt oder ist das eher was, woran man im ersten Moment nicht denkt, sondern ist man da einfach in einem Überlebensmodus? Wie ist es Ihnen da gegangen? Wie haben Sie diese Situation in Erinnerung?
Ich habe sie leider noch immer sehr stark in Erinnerung. Und wie Sie das jetzt alles vorgelesen haben, weckt es bei allen, die da dabei waren, reißt alte Wunden auf. Das hat sehr, sehr wehgetan, dieser Tag. Es war wahrscheinlich auch in meinem politischen, aber auch bisherigen Leben der schlimmste Tag, den ich erleben musste. Auch wenn ich einen besonderen Schutzengel hatte und Glück hatte, da nicht persönlich erwischt worden zu sein. Ich habe an der Kreuzung gewartet, vor mir einige Fahrzeuge, weil die Ampel war auf Rot, gleich direkt neben der Synagoge. Und plötzlich höre ich einen enormen Kracher und Lärm und schaue nach hinten und sehe, wie am Gehsteig der Täter über diese ersten beiden Opfer wirklich drüber rollt und sie niedermäht. Im ersten Augenblick denkst du nur, das ist jetzt irgendeine schlimme Situation, das ist ein Unfall. Dann kommt dieser eigenartige Modus, wo du alles sehr, sehr genau analysierst. Da hast du plötzlich, ich glaube, es gibt eine Zeitverzögerung in solchen Schockmomenten. Dann habe ich mir gedacht, sofort zurück und erste Hilfe leisten. Aber dann habe ich gesehen, dass der zurück auf die Straße und mit Vollgas weiterfährt. Dann dachte ich mir, um Gottes Willen, jetzt auch noch Fahrerflucht. Das war der zweite Gedanke. Aber als er dann die nächste Person anvisiert hat und schließlich endlich auch auf mich losfährt, habe ich gewusst, jetzt muss ich irgendwas tun. Der erste Gedanke war, ich springe auch von meiner Vespa hoch, damit er mich nicht unterhalb auch begräbt. Und dann hatte ich das Glück, dass er sich die rechte und ich mir die linke Seite ausgesucht habe, sprich erst über den Gehsteig auf die Brücke gefahren und ich konnte dann gleich zurück zum verletzten Paar. Besonders traurig, weil er hat seine frisch angetraute Frau nach 14 Tagen das erste Mal in die Grazer Innenstadt bringen wollen, um ihr die Stadt zu zeigen. Und sie musste dann mit uns ansehen, wie er da vor uns stirbt. Ich habe ihn noch Gott anvertraut, Rettungskette versucht einzuleiten, Polizei, Funk war neben mir. Und dann habe ich plötzlich, ich habe zuerst noch gedacht, er wird jetzt flüchten, vielleicht Richtung Autobahn. Aber plötzlich habe ich dann schon am Funkgerät der Polizistin neben mir gehört, er ist in der Herrengasse. Mhm. Und dann wusste ich, das wird ein ganz schlimmer Tag, weil wir haben gerade die Jugend, die Kinder, die Familien eingeladen, weil es war so ein Samstag, wo wir auch viel aufgebaut haben wegen dem Formel-1-Wochenende mit Autobahnen zum Spielen etc. Ja, und als ich dann dort ankam, wusste ich, dass das ein ganz, ganz schwieriger Tag für uns alle werden wird in der Stadt.
Der Tag, das war ein Samstag, eben die Formel 1 war in Spielberg gerade, es war sehr viel los, es war ein schöner Tag. Bernd Hecke, du bist so wie es viele Einheimische und Touristen an so einem Wochenende in Graz auch gerne machen, durch die Herrengasse spaziert. Und da wurdest du ebenfalls zum Zeuge dieser Amokfahrt. Wie war der Moment, als du wusstest, dass hier jetzt was passiert?
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht spaziert, ich war tatsächlich mit meiner Tochter in einem Hundekundekurs im Rathaus und es war sozusagen die Mittagspause oder so die Zwischenpause von diesem Kurs und wir sind unten vor dem Haus mit den Arkaden gestanden, wo eine Bäckerei drinnen ist und haben dort gejausnet und dort habe ich diesen Krach gehört und ich bin tatsächlich in diese 10 schrecklichen Minuten gestiegen in diesem Drehbuch des Horrors, wenn man so will, in dem Moment, wo er den Gastgarten vor dem Kaffeehaus erwischt hat. und sehe das und ich kann das bestätigen, es ist eine Zeitverzögerung, es ist wie Zeitlupe. Und das Bild, das sich mir dargeboten hat, war das aus einem amerikanischen Action-Thriller. Also da ist ein Auto in einen Gastgarten gefahren, es sind dort die Trümmer geflogen, es muss hohes Tempo gewesen sein. Und ich war dann automatisch in dem Fall in einem Überlebens- und Beschützermodus und hatte das Glück, dass wir bei den Arkaden waren und habe meine Tochter an die Wand gedrängt und gesagt, du bleibst jetzt da hinten und habe mich da vorgestellt. Und war sicher, also ich habe gewusst, mit diesen Arkaden, ich bin in Sicherheit. Und dann sind wir aber, also ich habe nicht einmal meiner Tochter die Augen zugehalten oder mich vor sie gestellt, leider Gottes, sind dann Zeuge geworden, wie das Auto da direkt bei der Straßenbahnhaltestelle mit dem Mann unter sich, der mitgeschleift worden ist vom Auto. Und das war dann also wirklich auch der Beweis, dass man in einem Schock nicht immer funktioniert. Ich habe probiert, die Polizei, die Rettung, irgendjemanden anzurufen und habe in 5 Versuchen nicht geschafft, die Nummer richtig einzutippen, die Vorwahl und die Nummer oder sonst irgendwas. Ich war kein internationaler Notruf. Es war aber ohnehin vergebens, weil es sind zu diesem Zeitpunkt alle Leitungen schon total überlastet gewesen. Es haben andere, das habe ich gesehen, geschafft anzurufen noch oder zumindest zu telefonieren. Ich habe dann das Auto noch mit quietschenden Reifen wegfahren gesehen und gehört bis zur Schmidtgasse, wie ich es dann später erfahren habe. Und mir war natürlich aufgrund des Szenarios klar, dass das irgendwie eine Amokfahrt ist, aber du nimmst dann auch nur diesen Ausschnitt wahr natürlich, ohne zu wissen, dass da vorher 3-4 Kilometer schon eine Blutspur durch die Stadt geführt hat. Ja, es war ein fürchterlicher Tag.
Und das überhaupt zu begreifen, was da vor sich geht, da wird man wahrscheinlich einmal den ersten Schock abwarten müssen, bis man dazu überhaupt in der Lage ist, nehme ich an.
Ja, bei mir war es, also es gibt dann 2 Dinge an diesem Tag. Das eine, auf das bin ich weniger stolz, ich habe dann meine Tochter zurück in diesen Hundekundekurs gebracht und in Sicherheit gebracht und bin dann als Reporter durch die Stadt gegangen und zwar nicht selbst gewählt, sondern das war ein Reflex, der mich überkommen ist. Habe in der Redaktion angerufen, habe die ersten Fotos geschickt und ich war dann sicher eine Stunde als Berichterstatter unterwegs, bis ich überhaupt überrissen habe, weil meine Tochter mich angerufen hat, dass die eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, was da los ist, oben im Rathaus sitzt und dann bin ich zurückgerufen und habe sie dann heimgeführt und habe einmal durchgeatmet und bin dann in die Redaktion gegangen und habe dann diese, ich glaube, 3 Doppelseiten das Protokoll dieser schrecklichen Bluttat verfassen müssen, muss man sagen.
Ohne jetzt zu persönlich werden zu wollen, wenn du dann nicht darüber sprechen magst, dann nicht, aber wie habt ihr das dann innerhalb der Familie verarbeitet?
Ja, das war, also ich habe mich dann gleich bei Experten erkundigt, braucht man Gespräche, Therapie, was auch immer, habe mit meiner Tochter drüber gesprochen und sie hat von sich aus gesagt, sie schafft es, also es war fürchterlich, aber sie glaubt nicht, dass sie da jetzt Unterstützung braucht und das haben wir dann tatsächlich auch nicht in die Wege geleitet. Ich habe dann noch sehr genau recherchieren versucht, wie es diesem Mann ergangen ist, den wir da unterm Auto gesehen haben, also auch mit Ärzten gesprochen dann noch. Und der hat überlebt und zumindest das habe ich meiner Tochter dann noch erzählen können. Aber da war ich schon eine Zeit lang sehr verunsichert, ob ich da mehr eingreifen soll, aber ich habe mich dann dafür entschieden, dass sie entscheiden soll. Und tatsächlich hat sie das verarbeitet und ich glaube, es ist irgendwie nichts zurückgeblieben an Trauma.
Ja. Ein paar Stunden später nach der Tat, da gab es dann eine erste Pressekonferenz zusammen mit dem damaligen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und den Chefs der Polizei und der Rettungskräfte, wo sie auch dabei waren. Also sie haben sofort als Bürgermeister dann auch handeln müssen. Wie ist es Ihnen damit ergangen und was war dann unmittelbar nach der Tat auch zu tun, jetzt als Stadtchef?
Ja, das eine war der Schock, da dabei gewesen zu sein, wie jemand getötet wird und wie die Frau besonders schwer verletzt war. Das Auto ist ja auch über sie drüber gerollt und sie saß ja dann auch eine lange Zeit im Rollstuhl. Als ich dann in der Herrengasse war und das Ausmaß gesehen habe, habe ich gewusst, jetzt musst du funktionieren. Jetzt musst du das Kriseninterventionsteam einladen. Du musst mit allen Einsatzkräften sofort auch die Sitzung machen und schauen, wie gehen wir mit dem ganzen Thema um. Es waren ja so viele Informationen und zum Teil dann kommen auch Falschinformationen. Mehrere Täter, all das war dann plötzlich da. Und wir haben im Krisenstab, den ich gut kenne, weil du hast als Bürgermeister, wenn du länger da dabei bist, leider Gottes immer wieder einen Krisenstab einzuberufen, einmal wegen Hochwässern, einmal wegen einem Sturm etc. Aber das war ja doch einzigartig, also eine neue Situation, da musst du einen Überblick verschaffen. War dann einmal schon die erste wichtige Nachricht, der Täter ist stehen geblieben und hat sich verhaften lassen. Also war, ist der Gefahrenmoment dann auch weg gewesen, wie man gehört hat, es gibt keinen zweiten Täter. Ja, und dann wusste ich sofort den Landeshauptmann verständigen, das ist meine Aufgabe auch als Bürgermeister, dann im Krisenstab zu schauen, was alles zu tun ist, ob alle Einsatzkräfte da sind. Und es gab ja in diesen schwierigen Stunden für Graz, sowohl für mich als Bürgermeister, aber ich glaube für alle, die dabei waren, auch etwas Tröstliches. Wir leben ja oft nebeneinander nur in der Stadt. Keiner hat Zeit, keiner hilft wirklich dann, wenn du Hilfe brauchst. Aber nach diesem schrecklichen Ereignis haben alle Menschen mitgeholfen. Das hat man sofort gesehen. Das ist auch für mich heute noch wichtig und tröstlich, dass ich in diesem Augenblick gesehen habe, ja, die Gemeinschaft, für die du ja auch als Bürgermeister immer lebst und jeden Tag arbeitest, sie hält dann doch zusammen, wenn die Zeiten schwierig sind. Das tröstet ein bisschen. Und das war zu sehen. Also in den Geschäften haben die Leute, die Kunden, die da hereingestürzt sind fast und zum Teil geschrien haben und so weiter, sofort beruhigt. Die Rettungskräfte und Einsatzkräfte waren unheimlich toll. Und das war für mich auch spannend zu erleben, dass es mir wahrscheinlich gar nicht so gut gegangen ist. Ich habe automatisch funktioniert, aber plötzlich habe ich gemerkt, da sind Menschen auch an meiner Seite, die mich irgendwie beobachten und mir zur Seite stehen. Das war sowohl von der Polizei als auch vom Kriseninterventionsteam. Da bin ich erst ein bisschen später drauf gekommen, dass die auch auf mich geachtet haben. Das war das einzig Tröstliche natürlich an diesem Tag, zu sehen, dass die Menschen dann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich zusammenhalten.
Ja, das habe ich jetzt auch noch in den Archivberichten gelesen, dass da wirklich eine enorme Hilfe, also unmittelbar während der Tat die Leute zu den Verletzten hin sind, erste Hilfe geleistet haben und dass da ja einfach keine Diskussion darüber gegeben hat oder kein Nachdenken, helfe ich da jetzt, sondern jeder sofort getan hat, was er tun konnte oder sie tun konnte. Eine vielleicht jetzt technische Frage noch, gibt es da ein geregeltes Protokoll für solche Ausnahme, für solche Katastrophenfälle, wie eine Stadt reagiert darauf?
Also die Einsatzkräfte an sich sind sehr gut geschult und wissen schon, was zu tun ist. Zuerst gilt es einmal, wie gesagt, den ersten Überblick zu schaffen, zu schauen, dass genügend Einsatzkräfte auch vor Ort sind und sofort helfen. Aber das funktioniert bei uns in Österreich, auch in Graz, unglaublich gut. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, wenn so ein Szenario kannst du nicht vorbereiten. Und da muss man dann auch sehr sorgsam damit umgehen, welche Pressemeldung kann man überhaupt, also wie kannst du die Pressekonferenz, macht das jetzt schon Sinn, haben wir schon den Überblick, was sagst du dort, wie kannst du die Leute auch wieder ein wenig beruhigen, ist ja auch wichtig. Und also da manches ist quasi einstudiert, aber so eine Ausnahmesituation musst du dann einfach mit durchleben.
Ja, eine Ausnahmesituation war das jetzt nicht nur für Sie als Bürgermeister damals, sondern auch für die Redaktion, weil das ist auch ein Ereignis, wo es kein Kochrezept gibt, wo man sich natürlich nicht vorbereiten kann. Wie begleitet man dann sowas journalistisch? Du hast dann schon gesagt, du hast unmittelbar danach sofort deine journalistische Tätigkeit begonnen. Oder?
Ja, ich bin reingekippt, muss man eigentlich sagen. Das ist ja dann im Jahr 2015 etwas anderes, als es zu Beginn meiner Laufbahn gewesen wäre. Wir waren schon im Zeitalter des Live- und Echtzeitjournalismus, wo wir ja letztlich auch alle schon so trainiert sind, dass alles richtig schnell gehen muss. Das heißt, es sind tatsächlich von meinem Handy innerhalb von 3 Minuten die ersten Fotos in der Redaktion gewesen. Es hat am Desk, hat ein Team begonnen, in Echtzeit zu berichten. Und das ist immer sehr schwierig, weil es eben noch nicht wahnsinnig viel gesicherte Information gibt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es eigentlich sehr früh diese Pressekonferenz gegeben hat und dass dort eine Aussage getroffen worden ist, die entgegen aller Erwartungen war. Nämlich, dass es sich hier wohl nicht um einen terroristischen Akt handeln wird. Das hat uns dann da draußen niemand geglaubt und auch wir waren sehr skeptisch, weil diese Information so schnell nach draußen getragen worden ist, ja, dass viele vermutet haben, da will man mal den Deckel drauf tun und das Ruhe bewahrt wird.
Und das war ja auch eine Zeit, wo es tatsächlich solche Terroranschläge gegeben
hat. Es war Nizza vorher oder nachher, das war jetzt nicht mehr ganz präsent, aber wir haben das damals als Strategie schon gekannt und es ist auch oft berichtet worden darüber und es hat die Aufrufe vom IS gegeben, dass das die leichteste Waffe ist sozusagen für einen Anschlag, ein Auto in einer Fußgängerzone. Wir haben ja leider Gottes in den letzten 10 Jahren immer wieder solche Fälle auch erlebt. Oft ist es ja ein Terroranschlag dann auch gewesen. Oft einmal hat es auch diese Information gegeben, es ist keiner, aber kaum wer glaubt es dann, wenn es so ist. Und das war eine sehr schwierige Situation, auch wenn natürlich im Online-Echtzeitjournalismus passiert es auch, dass online in dem Fall wahrscheinlich die Foren geschlossen waren, aber Leser reagieren, anrufen, E-Mails schreiben, misstrauisch sind auch. Also es ist dann eine wahnsinnig schwierige Situation, weil alles so schnell geht, das Interesse enorm ist. Ja, also es ist eine ganz schwierige Situation. Aber es ist damals halt auch, man hat gesehen, wie halt Reporter funktionieren, weil am Schlusspunkt in der Polizeiinspektion Schmidtgasse, kann ich mich erinnern, ist der Georg Michel aus der Sportredaktion zufällig auch im Vorbeispazieren gewesen, hat das mitbekommen, hat die Fotos geschickt, wo dieses Auto dann schon mit dem Kran auch wegtransportiert worden ist. Das ist eigentlich alle, die aus der Redaktion in der Stadt waren, waren sofort im Job, also da war ein Kippschalter und die haben funktioniert. Dass die Hilfsbereitschaft so groß war, hat es mir auch leichter gemacht, meine Arbeit zu machen, weil überall irgendwie, wo was passiert ist, sind die Menschen schon versorgt gewesen. Und eins ist mir noch sehr gut in Erinnerung, ich bin dann so nach der ersten halben Stunde Fotos durchtelefonieren, Informationen weitergegeben, buchstäblich in die Knie gegangen. Also es hat mir dann in der Herrengasse vor einem Optikergeschäft, ist mir die Luft ausgegangen. Ich hab dann offensichtlich das erste Mal realisiert, was ich da jetzt durch mein Handy alles gesehen habe. Und da kommt der Mario Zwetti, den kenne ich schon lange, habe aber nicht gewusst, dass er dort bei dem Optikergeschäft arbeitet. Glaubt mir auf, führt mich ins Geschäft, gibt mir ein Wasser, sagt, brauchst du einen Kaffee und hat mich betreut. Ist aber selber gerade genau von dieser Frau vor der Stadtpfarrkirche gekommen, hat eine halbe Stunde probiert, ihr Leben zu retten und hat es nicht geschafft. Der war ruhiger als ich, war immer noch im Helfermodus und hat mich dort betreut. Also es hat mich auch tief beeindruckt, wie Menschen dann funktionieren in solchen Ausnahmesituationen.
Das war auch noch ein, weil ich mir vorher nochmal diese Archivberichte durchgeschaut habe, es hat dann auch der Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz dann den Vater des getöteten 4-Jährigen unmittelbar dann stundenlang betreut und ist ihm einfach zur Seite gestanden in diesen ganz bestimmt schwersten Stunden seines Lebens. Also es zieht sich hier wirklich durch und Sie, so wie Sie das schon gesagt haben, das ist etwas Positives, was man aus dem Ganzen vielleicht auch mitnehmen kann.
Christian Leibnitz hat noch etwas Bemerkenswertes an diesem Tag gemacht und das hält bis heute. Er hat sofort das ganz große Eingangstor der Kirche geöffnet und hat für den Abend auch ein gemeinsames Beten und eine gemeinsame Messe auch organisiert. Und das war für viele Menschen ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich auch, dass diese Türe heute auch noch tagsüber immer offen ist, weil Menschen sind heute auch durch viele Dinge belastet. Und da war es wichtig, einen gemeinsamen Raum zu haben. Mir ist im Übrigen dann das Gleiche passiert, weil du funktionierst einmal. In dem Fall bis am Abend um 19, 20 Uhr habe ich da mal einfach nur funktioniert und geschaut, ob ich das in irgendeiner Form unterstützen, helfen, organisieren kann. Und dann bin ich bei diesem Gottesdienst und dort ist bei mir die Energie ausgeronnen. Es war einfach nichts mehr da und dann kam der Anruf, du musst in die ZIP 2 so ist dann um 22 Uhr oder wann das war, auch noch die richtigen Worte finden, die dir einfach fehlen. Und da weiß ich noch, dass ich aus Wien einen Anruf von einem Chefredakteur bekommen habe, der gesagt hat, ich weiß, sie mögen nicht mehr und sie können nicht mehr, aber sie müssen. Und das war wieder ganz wichtig. Er hat mir einfach wieder daran erinnert, dass es jetzt eben keine Pause gibt und dass du drüber gehen musst, auch wenn du momentan keine Energie hast. Und dann musst du dort stehen in dieser Gasse, die schon ein Lichtermeer war und, ja, und wartest, bis du da live einsteigen musst. Also das waren ganz, ganz schwierige Stunden. Und das Spannende ist, du funktionierst eine Zeit lang und dann realisierst du was und dann verpufft deine Kraft und die musst du erst wieder aufladen. Und da ist wichtig, dass dann Menschen da sind und dich entweder an was erinnern oder dich aufmuntern, wieder oder ermuntern in dem Fall. Aufmuntern konnte man uns nicht, aber ermuntern, einfach noch weiterzugehen. Mhm.
Und sie haben dann in der Folge auch mit einigen der vielen, vielen Verletzten, es hat ja über 30 Verletzte gegeben, einige von ihnen sehr schwer verletzt. Ein Mann ist dann, glaube ich, 6 Monate nach der Tat in einem Reha-Zentrum auch verstorben, dann noch später. Aber mit einigen der Opfer, der Überlebenden, hatten sie danach Kontakt. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie ist es denen gegangen? Was haben Sie da für Begegnungen erlebt?
Ich habe versucht, dort, wo es gewünscht war, den Spitalsbesuch zu machen. Ich war beim Begräbnis mit dem kleinen Kindersack. Das waren alles schwere Momente. Findest du richtige Worte? Manchmal kannst du eh nur jemanden halten und trösten damit oder zu versuchen zu trösten. Es gelingt ja in dem Fall sowieso nicht, wenn du ein kleines Kind an der Hand verlierst. Das wird immer ein Trauma bleiben. Und da habe ich dann schon unterschiedliche Reaktionen erlebt. Manche, die verletzt waren und wütend waren. Manche, die schon auf der Intensivstation waren und gar nicht konnten, für die du de facto, wo du mehr die Familie tröstest. Bei manchen ist ein Kontakt geblieben. Die habe ich wieder gesehen, aber da hat es, wenn ich so sagen darf, auch teilweise das Leben schon massiv zerstört, weil du kannst nicht mehr deinem Beruf nachgehen, die Kinder sind traumatisiert, du hast Verletzungen, an denen du ein Leben lang laborieren wirst oder du hast überhaupt jemanden verloren in einer Familie. Also da hat er einfach unwiederbringlich Schaden angerichtet, der Täter. Und ich nehme an, dass er letzten Endes, wenn er dann draufgekommen ist, warum er das gemacht hat, auch seinem Leben ein Ende gesetzt hat, weil ich glaube, man kann auch nicht damit leben.
Mhm. Ja, über das Thema, das kann ich jetzt schon vorausschicken, werden wir dann in den weiteren Folgen sprechen. Aber bis zum 20. Juni 2015 waren Ereignisse wie diese immer etwas, das irgendwo anders, das weit weg passiert, also räumlich und gewissermaßen auch emotional. Und an diesem Tag war das dann mit einem Schlag anders und mitten im Herzen von Graz. Vielleicht jetzt eine Frage an Sie beide, weil Sie doch aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Stadt schauen. Was macht das mit einer Stadt?
Ja, es war, glaube ich, ein schwerer Schockzustand, so wie Augenzeugen auf der Straße das persönlich erlebt haben, hat die Stadt in ihrer Gesamtheit, glaube ich, und die Menschen in dieser Stadt in ihrer Gesamtheit auch über die Berichterstattung und über alles das, was dann im Umlauf war, es war ein harter Schlag, ja, von dem sich die Stadt lange nicht erholt hat, wo man aber eben auch dann in dieser Trauerphase, die die Stadt Graz, das muss man wirklich sagen, unter Siegfried Nagel, damals großartig organisiert haben, gemeinsam mit dem Kriseninterventionsteam auch mit, also wenn wir schon die Stadtpfarrkirche auch genannt haben, die ist ja dann über Tage sowas wie ein zentraler Punkt für die Verarbeitung und für die seelsorgerische Arbeit, aber auch für vom Krisenintervention. Dort haben sich Menschen getroffen, immer wieder haben miteinander gesprochen, haben Hilfe gesucht. Das heißt, es war sehr schnell klar, da werden wohl auch die Experten mitgeholfen haben, dass man gemeinsam öffentlich trauern muss, dass man das also wirklich als Trauerarbeit gemeinsam auch erledigt. Und was mir dann, ich habe mir das vorher auch noch nie so durchgedacht, aber es war dann ja genau organisiert bis zu diesem Abschluss der öffentlichen Trauer auch, wo man gesagt hat, das verarbeiten wir gemeinsam und dann müssen wir aber auch einen Abschluss finden, um Wunden heilen lassen zu können. Und das war die gesamte Stadt, die da sich getroffen hat, die miteinander daran gearbeitet hat, also auch wirklich Menschen, die nichts mit Opfern zu tun hatten, keine familiäre Verstrickung. Du hast gespürt, es sind alle da. Und das war dann die schöne Seite dieser schrecklichen Stunde.
Bei mir gab es zwei Phasen. Also das eine war, die unmittelbar zu helfen. Die zweite Phase war dann mit vielen fleißigen, gescheiten und Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, drüber nachzudenken, wie können wir jetzt kollektiv gemeinsam auch die Trauerarbeit leisten. Der Magistratsdirektor hat mir da auch wunderbar beigestanden, darüber nachzudenken, wie organisieren wir das, wie lange ist eine solche Trauergeschichte, kann man in ein Kondolenzbuch sich eintragen, wie gehst du mit internationalen Gästen um? Ich weiß noch, dass die damalige US-Botschafterin gleich gekommen ist und so weiter. Also da war extrem viel Organisation über einen längeren Zeitraum. Und nach diesen beiden Phasen gab es dann eigentlich auch sofort die dritte, nämlich die Frage, wie kann man sowas verhindern? Was muss die Stadt auch tun, um solche Ausnahmesituationen überhaupt zu verhindern? Und da geht es einmal um die äußere Sicherheit auf öffentlichen Plätzen. Wir haben damals 100.000 Euro gleich in die Hand genommen, die Diskussion mit dem Bund geführt. Wer ist da überhaupt zuständig? Ist es eine Sicherheitsfrage? Müsste da der Bund jetzt auch bauliche Maßnahmen in der Stadt schaffen? Wir haben gar nicht lang diskutiert und gesagt, wir machen es einfach und haben mit der Polizei ganz schnell einmal jene Stellen in Graz gesucht, wo immer viele Veranstaltungen sind und wo eine solche Situation wieder auftreten könnte, haben dann versenkbare Poller gebaut, haben jetzt für Veranstaltungen und Großereignisse überhaupt Betontröge, Sitzgelegenheiten. Da wird manches, wenn ich sage, da auch ein bisschen versteckt, damit eben niemand mit Vollgas durch eine Menschenmenge fahren kann. Wir erleben es leider Gottes immer öfter. Es sind ja diese Amokfahrten seit 1945 auch aufgezeichnet, minutiös. Wenn man sich das anschaut, da waren es schon weit über 200, da glaube ich rund 230 tote Menschen, die im Zuge einer solchen Amokfahrt weltweit ums Leben gekommen sind. Das sind, weiß nicht, 1.000, 2.000 Verletzte und Schwerverletzte gewesen. Und es gibt natürlich unterschiedliche Motive. Und in unserem Fall wurde bescheinigt, dass eben eine Familie, in der auch Gewalt herrscht, bei einem Menschen psychisch sowas ausgelöst hat. Und das war dann quasi neben den Pollern, die du machen kannst und mehr Sicherheitsüberwachung, die du machen kannst mit der Polizei und den Spezialisten dazu, war es auch wichtig, wieder darüber nachzudenken, ja, was kannst du denn als Stadtverantwortlicher oder mit den Stadtverantwortlichen, mit dem Gemeinderat und so weiter gemeinsam auch erarbeiten, damit es den Menschen besser geht und gut geht und dass es gar nicht zu solchen Momenten kommt. Und ich glaube, da haben wir in Graz eh wahnsinnig viele Institutionen, aber auch da haben wir gelernt, dass es wichtig ist, dran zu bleiben und zu schauen, dass es den Menschen einfach besser geht. Verhindern kannst du es nicht. Manche Dinge waren religiös auch begründet und hat islamistische Anschläge, wo das noch empfohlen wurde. Aber es zeigt auch die Geschichte, wenn man sich es genauer anschaut, dass das eine Durchmischung ist und sehr oft einfach ein psychischer Zustand eines Menschen dazu führt, dass er Handlungen setzt, die unverständlich sind, die nie erklärt werden können, die unentschuldbar sind, aber mit denen du dann leider auch leben musst. Also das ganze Thema ist, wie können wir Gewaltprävention leben, wie können wir einfach schauen, dass es gar nicht so weit kommt, wie es bei uns leider auch passiert ist.
Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Es ist ein Spruch, von dem ich nicht besonders viel halte, weil du hast es jetzt schon angesprochen, Bernd, auch was zur Heilung auch noch beiträgt, aber 10 Jahre danach, wie geht's der Stadt? Ich muss sagen, ich habe heute, wenn jetzt nicht gerade ein Jahrestag ist oder man nicht zufällig an dieses Ereignis denkt, fühlt man sich in Graz sicher und wohl. Wie geht's Graz heute, anders gefragt?
Ja, ich glaube, da geht es mal von meiner subjektiven Sicht aus, der Mensch ist dann halt schon ein Weltmeister im Verdrängen auch. Mhm. Und wenn so etwas in Klagenfurt passiert, dann ist es eigentlich ganz nah und trotzdem so weit weg. Also es ist in der Beurteilung, wenn es nicht unmittelbar bei mir einschlägt, sondern beim Nachbarn, dann ist es schon so weit weg, dass der Mensch das wieder schnell verdrängt und sich einigermaßen sicher fühlt, ist mein Eindruck. Bei mir war es tatsächlich so und manchmal ist es noch jetzt so, also ein kleiner Schaden ist übergeblieben, wenn ein Auto mit hohem Tempo auf mich zufährt. Dann schießt man das manchmal ein. Also das ist ganz, ganz arg, also gar nicht im Innerstädtischen, aber wenn ich am Gehsteig gehe und da kommt der Auto schnell, dann wäre ich nervös und gehe einen Schritt nach links.
Herr Nagel, Sie haben jetzt gerade zustimmend genickt.
Ja, gezuckt. Bei mir geht es andersrum. Nachdem er von hinten gekommen ist, wenn ein Fahrzeug sich von hinten bei mir nähert, ist irgendwie sofort Schockmoment da. Da bist du mal ganz sensibel, da wacht vieles auf. Weil Sie das früher gefragt haben, wie es Graz heute geht. Ja, Bernd Hecke hat recht, wenn er sagt, wir kriegen jeden Tag so viel Grausames, so viel Unmenschliches serviert, dass das dann auch wieder in den Hintergrund rückt. Aber ich habe mir auch gedacht, ich sage zu und bin auch jetzt hier beim Interview mit dabei, weil wir wieder darauf aufmerksam machen sollten, dass wir Menschen hinschauen sollen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass immer mehr Menschen verzweifelt sind, mit ihrem Leben nichts anzufangen wissen, psychisch erkranken. Und da ist dann die Frage, gibt es eine Familie, die auffängt? Und wenn die Familie nicht da ist und die werden auch weniger oder sind zerrissen auf der Welt verstreut, dann ist halt mal die nächstgrößere Familie deine Gemeinde. Und deswegen finde ich es einfach gut, dass wir sagen, ja, da gab es etwas, was leider nicht rückgängig zu machen ist. Daraus sollte man lernen. Und wir sollten immer wieder auch der Opfer gedenken und dass man vielleicht daraus mitnimmt, dass man einmal schaut, wie es dem Nachbarn geht, dass man Auffälligkeiten vielleicht einmal meldet, weil wir tolle Institutionen haben, wo du sagst, wir schauen jetzt hin und kümmern uns drum, vielleicht können wir diesen Menschen abholen, bevor sowas passiert. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass Graz nicht vergisst, dass sowas passiert ist und dass wir möglichst hinschauen. Die Welt ist momentan sowas von verrückt und traurig auch unterwegs, dass ich Verständnis dafür habe, dass viele Menschen damit schwer leben können. Und dort sollte man halt ein bisschen genauer hinschauen, vielleicht einfach mehr Achtsamkeit wieder entwickeln. Das habe ich für mich mitgenommen. Und man sieht relativ schnell, ob es einem Menschen gut geht oder nicht, wenn man ein bisschen einen Blick da übt und sich drin schult und auch den Mut hat, dann vielleicht die Person anzusprechen. Da passiert mir auch jetzt sehr oft, dass Menschen dann ihr Herz plötzlich ausschütten, weil auf einmal jemand zuhört oder mal wirklich daran interessiert ist und nicht nur oberflächlich sagt, wie geht's, und dann haben wir irgendeinen Standardsatz und dann gehen wir wieder auseinander. Ne?
Ja, also das ist sicher ein wichtiger Punkt, weil wir ja auch wissen von allen Experten, mit denen man da reden kann, dass gerade die psychische Gesundheit momentan wirklich schwer belastet ist in einer immer größer werdenden Zahl, sage ich einmal, hat mit Corona auch zu tun, wo einfach sehr viele irgendwie auf ihre Existenz zurückgeworfen waren und Zeit hatten nachzudenken oder auch aus der Bahn geworfen sind, weil die Routinen sich so geändert haben. Aber das ist sicher ein Thema, die Gemeinschaft, die stark sein muss und die halten muss, glaube ich, und die öffentliche Hand, die wahrscheinlich auch hier drauf schauen muss, dass Menschen, die psychisch belastet sind, und das sind eben, wie gesagt, immer mehr, dass es hier die entsprechenden Angebote gibt, dass sie nicht allein gelassen sind. Mhm.
Ja, mit diesem Appell, glaube ich, können wir die heutige Podcast-Folge beenden. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, für diese sehr emotionalen Einblicke und Ihre Erinnerungen, Siegfried Nagel und Bernd Hecke.
Danke für mich.